Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Christoph von Nifta. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Wie geht's dir? Alles gut?
Ja, eben angekommen hier in Köln. Noch ein bisschen von der Messe rübergekommen.
Was geht? Und herzlich willkommen von mir. Du bist eigentlich für eine Messe hier, ne?
Quasi. Es ist eine LAN-Party mit so ein paar Messeständen dran und da haben wir uns angedockt als Partner von dem LAN-Event. Die Gamescom LAN findet zum ersten Mal hier statt. Und nachdem wir letztes Jahr auf der Gamescom waren und offline auch irgendwie Spaß macht, dann neben dem ganzen E-Commerce, haben wir gedacht, komm, da sind wir auch mal dabei.
Das ist schon ein spannendes Thema. Wir sind zwar heute mit dem Fokus aufs E-Commerce hier. Stell dich einfach vielleicht selber kurz vor, damit die Leute vielleicht eine kurze Introduction bekommen. Ihr seid ja, glaube ich, für viele vielleicht noch ein bisschen unterm Radar. Wir kennen uns jetzt alle natürlich schon irgendwie ein paar Tage, aber stell dich gerne selber vor, stell Nifta gerne mal kurz selber vor und gib so eine kleine Brief Introduction zur Company.
Klar, also Christoph Jugel, 27. Ich habe 2020 mit einem meiner ältesten und besten Freunde Nifta gegründet. Wir kamen selbst vorher aus dem E-Sports, hatten da eine E-Sports-Organisation auch um Alex rumgebaut, waren da auf ein paar Turnieren unterwegs und haben dann halt irgendwie Bock gehabt, weiter was im Gaming zu machen, was Unternehmerisches zu machen und kamen dann drauf, okay, lass uns doch mal eine E-Commerce-Marke im Gaming gründen. Gibt's in der Form irgendwie noch nicht, gerade wie es dann irgendwie zu dem Zeitpunkt von anderen E-Com-Playern vorgelebt wurde. Und dann sind wir da in die Recherchen gegangen. Wir hatten, glaube ich, 2019 die Idee und Ende 2020 sind wir dann gelauncht mit unserer ersten Gaming-Maus und haben dann natürlich so ein bisschen geguckt, okay, wie kann man das Ganze jetzt auch vernünftig vermarkten? Weil klar, man schaut dann irgendwie viel auf YouTube und so weiter, aber das fruchtet natürlich nicht immer alles so, wie man es vorher erwartet. Mhm. Und hatten dann das große Glück, Ende 2020 auf die Plattform TikTok, die da ganz frisch war, zu stoßen. Ich glaube, wir waren eines der ersten Unternehmen, die dort vertreten waren. Und da hatten wir super Glück, sind viral gegangen und haben da uns eine coole Community aufbauen können, sind inzwischen dabei über 500.000 Followern auf TikTok und sind da die Welle so ein bisschen mitgeritten und haben natürlich auch das Produktportfolio extrem erweitert, setzen so auf Performance und Ästhetik, den Mix daraus und jetzt sind wir hier, wo wir sind.
Ja, stark. Was können wir vielleicht so Scope-Kennzahl sagen? Vielleicht irgendwas so Fulltime-Equivalence oder Umsatz, Orders oder sowas. Also am Ende, vor allem am Anfang, um die Leute ein bisschen länger dran zu haben, ist es meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, auch so ein bisschen ein paar Kennzahlen rauszukitzeln. Kannst du irgendwas zum Umsatz sagen, zur Größe allgemein, um das einzuordnen, bevor wir dann einmal ein bisschen tiefer erstmal so in deine Geschichte auch zu Nifta gehen und so die Entstehungsgeschichte an sich so ein bisschen skizzieren?
Ja, also ich denke, wir hatten so ein ganz normales, gesundes E-Com-Wachstum in den ersten Jahren, wo es jetzt das letzte Jahr ziemlich gut gegangen ist. Ich glaube, irgendwo im Briefing habe ich auch siebenstellig gesehen, sind wir jetzt natürlich dem Wachstum entsprechend, sind beide Fulltime, haben noch 3 bis 4 weitere, die Fulltime arbeiten, also sind da schon ganz gut gewachsen und schauen jetzt, wo es dieses oder vielleicht nächstes Jahr hingehen kann. Und ich denke aktuell, es geht der Wachstumstrend noch ziemlich gut nach oben. Also wir erweitern uns jetzt, suchen gerade nach einem Lager wir peilen so 800 Quadratmeter an. Also da geht schon ein bisschen was durchs Lager.
Ich finde das vollkommen spannend, vor allen Dingen, weil du halt selber diesen Background dann als Gamer mit einem eigenen E-Sports-Team hast und dann sozusagen gesagt hast, ey, aber die Produkte hier sind irgendwie noch nicht so zufriedenstellend. Kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen zu den Anfängen abholen, wie das Ganze sozusagen dann war? Also wie du vielleicht oder wo hattest du vielleicht schon mal die ersten Gedanken, ey, das wäre doch cool, das selber zu machen?
Ja, also die ersten Touchpoints mit E-Commerce oder mit Online-Marketing waren tatsächlich sogar nochmal an ganz anderen Stellen. Wir hatten klar über das E-Sports-Team, über die Organisation hatten wir sogar selbst mal Produkte gesourced. Wir hatten da selbst mal eigene Mauspads, die gingen aber überhaupt nicht.
Der Shop ist auch noch online, ne?
Das kann sein.
Ja, aber da sind nur noch 2 Merch-Artikel oder so.
Also da hatten wir das Ganze schon mal so durchgemacht, komplett ohne die Ahnung, wo es mal hinführen kann. Waren aber vorher auch irgendwie im Thema Affiliate-Marketing. Man hat sich ja irgendwie alles schon mal angeguckt. Und wir hatten halt gemerkt, der Case E-Sports Organisation ist ein sehr, sehr schwieriger, ohne Funding, ohne da jetzt irgendwie die krassen Erfolge oder die krasse eigene Personal Brand. Und Alex hatte da damals den Impuls bekommen von einem Bekannten, die selbst im E-Commerce tätig sind, sich das doch mal anzugucken. Und dann haben wir halt geschaut und gesagt, ja, okay, da gerade wenn es irgendwie um wirklich coole Designs geht, gibt es da noch eine Lücke. Lass uns das mal probieren und dann eben auch so entsprechend community-mäßig aufziehen, wie es einige Cases zu der Zeit vorgemacht haben. Und dann sind wir da in die Produktrecherche gegangen, ja.
Aber wie professionell waren sozusagen, also sozusagen, man muss ja sagen, es gab ja immer eine starke E-Sport-Komponente, glaube ich, bei dir oder bei euch beiden allgemein.
Sozusagen. Bei Alex, ja. Also Alex als Spieler, wir hatten das um ihn herum. Wie stark wird das
Spiel? Also wie wichtig ist das so als Baustein? Weil, keine Ahnung, also klar, ich kann jetzt irgendwie Produktrecherche machen und irgendwie, keine Ahnung, vom E-Sport habe ich jetzt schon mal gehört, aber das wäre für mich jetzt nicht irgendwie so der erste Touchpoint, wo ich sagen würde, okay, da überlege ich mir jetzt eine Brand zu machen, obwohl ich einfach Marktrecherche mache.
So wie wenn ich als Fußballspieler jetzt Fußballschuhe auf den Markt bringe, ist also halt Kreisliga C zu, keine Ahnung, Champions League Level. Ne?
Ich glaube, du hast zum einen schon, dass du die Produkte näher kennst, aber ganz klar, wenn du jetzt irgendwie super Enthusiast in der Szene bist, kennst du dich mit den Produkten besser aus als die besten Spieler, die spielen mit dem, was sie am Ende des Tages vorgesetzt bekommen. Aber ich glaube, der wesentlich größere Faktor ist die dahinterstehende Leidenschaft, weil man übt sowas ja nur in so einem Ausmaß aus, weil man auch irgendwie Bock dran hat. Und dann ist vielleicht da der Faktor Gaming ein bisschen stärker als E-Sports, aber das vermischt sich dann ja eben auch so ein bisschen partiell. Und ich glaube, die Leidenschaft hat sich dann halt auf das Business Nifter mit übertragen und dann auch viel von der ganzen Energie genährt, die wir haben und die wir reinstecken müssen. In dem Punkt, glaube ich, ist ein riesiger Faktor, weil es einfach dann auch Bock gemacht hat. Es macht nach wie vor Bock, wenn wir neue Samples kriegen. Das ist wie ein Kind zu Weihnachten, wenn da ein neues Sample, neue Produkte, dann ist da auch noch dein Logo drauf. Also, was willst du denn eigentlich als Gamer mehr? Das ist wie in der Fußballer-Analogie, wenn du auf einmal von deiner eigenen Marke Schuhe kriegst, die du ausprobieren kannst, oder Torwarthandschuhe oder einen Ball. Holy moly.
Willst du erstmal noch ein bisschen gegen das Garagentor schießen, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber skizziere dann doch vielleicht mal so ein bisschen den Weg, wie es sozusagen dann weiterging. Ich meine, ihr habt dann 2017 mit dem E-Sports-Team gestartet und dann 2019, da ist auch noch ein bisschen Zeit dazwischen. Ja. Du warst ja auch noch mal normal am Arbeiten, sage ich das einfach nochmal so.
Ja. Genau, sowohl das E-Sports-Team als auch, also das E-Sports-Team war nicht Fulltime, das war quasi wie so ein
neben dem Studium oder so.
Neben dem Studium, richtig. Ja. Alex ist dann nach dem Bachelor ins Berufsleben eingestiegen und ich habe noch einen Master gemacht und währenddessen haben wir dann eben irgendwann die Transition gemacht, wo wir gesagt haben, okay, Team Riverside hieß die Organisation, müssen wir mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Wir waren auf einigen Turnieren, tatsächlich auch irgendwie auf ganz guten Turnieren, wir auf der Comic-Con, auf der Dreamhack und da dann aber irgendwie wirklich unternehmerischen Wert rauszuziehen, war extrem schwierig und dann haben wir da so ein halbes Jahr Pause gehabt und derzeit dann, das war, glaube ich, Anfang Master bei mir, ging dann die Recherche für Nifter richtig los. Und dann war da auch, ich meine, dann ist man natürlich irgendwie den ganzen Tag beschäftigt, guckt schon irgendwie Sachen an, die für einen null relevant sind, weil man Feuer und Flamme ist.
Ja. Ja, okay, spannend. Wie, oder vielleicht generell Frage vorab, weil wir das auch, ne, wir haben es noch nicht gesagt, aber ihr seid ja auch schon seit einigen Monaten Kunde. Wir haben noch nie darüber gesprochen, wo der Name Nifter herkommt.
Ja.
Also, vielleicht haust du dazu auch noch mal einen Satz raus.
Also das Kind braucht einen Namen, ne?
Ja.
Aber das Ding ist, ich habe gerade so in meinem Kopf überlegt, so, keine Ahnung, Riverside oder so, ist jetzt auch kein schlechter Name beispielsweise.
Ja, geiler Name, ja.
Also keine Ahnung, irgendwie sozusagen so aus der Stringenz sozusagen der Geschichte hätte ich jetzt auch gesagt, okay, hätte man das ganze Ding jetzt irgendwie sozusagen, hätte man aus Riverside jetzt sozusagen eher Team und noch wirklich so ein Product-Ding gemacht, wäre vielleicht auch ein geiler Name gewesen. Da habe ich auch gefragt, warum Nifter dann noch mit Y? Das ist natürlich irgendwie einfach...
Ja, wir hatten dann lange eine Namensrecherche und hatten da so ein bisschen Angst, auch irgendwie so was Markeneintragung angeht, dass man da irgendwie einen Fehltritt macht. Eigentlich wollten wir es am Anfang irgendwie erst ANC nennen, wegen Alex und Christoph, und dann hatten wir Angst mit CNA und hatten also wirklich, haben dann einige Ideen gehabt, und am Ende des Tages brauchst du halt einen Namen, der cool klingt. Wir wollten eigentlich nichts, was irgendwie mit irgendwas im echten Leben korrespondiert, dass wir diejenigen sind, die den Namen oder die Marke befüllen mit einer Bedeutung. Und dann hatte ich die Idee irgendwann und habe sie Alex geschrieben und er war überhaupt nicht begeistert. Ich hatte dann aber schon die Domain gebucht und dann haben wir gesagt, komm, das nehmen wir. Und dann war auch der Punkt, dann haben wir einen Logo-Contest gehostet und wenn du das dann visualisiert siehst auf irgendeinem Mockup, dann sieht der Name cool aus. Also am Ende des Tages ist, glaube ich, bei in dieser Namensfindung ist fast wichtiger, dass irgendwie die Social Media Handles und die Domain frei ist, als dass man jetzt im ersten Moment denkt, das ist er.
Finde ich witzig, so pragmatisch da dran zu gehen, weil ich glaube, da könnte man auch richtig lange Geschichten sozusagen zu erzählen, wie man dann bei dem Bier oder dem Getränk da drauf gekommen ist, aber so ist das natürlich auch cool.
Wir hatten tatsächlich mal einen Branding-Workshop mit einer Agentur für was anderes und da haben die sich so ein bisschen orientiert daran, was wir bei Nifta gemacht haben und haben das so völlig dekonstruiert, so wie man irgendwie ein Gedicht analysiert und dann irgendwie Nifta wie Nifty, erfinderisch, dann aber das Y und so weiter und so fort und das sind alles Gedanken, die wir uns nicht gemacht haben.
Wollte ich auch sagen.
Ich hatte irgendwann die Idee und fand, dass es cool
klingt. Ich finde das immer so geil, wenn so random Leute irgendwie einfach so Sachen so komplett dekonstruieren und so.
Ja, aber man ist es ja gewohnt. Also,
ja. Man hat im Deutschunterricht ja nichts anderes gelernt. Ne?
Ja, genau. Safe. Aber du hast gerade irgendwie schon den Raum geworfen, so dieses pragmatische Vorgehen, oder beziehungsweise du hast es gesagt, ihr seid ja jetzt nicht irgendwie mit dem Shop jetzt irgendwie da rausgekommen, also ihr habt ja nicht, die Produkte, die ihr jetzt habt, die waren ja nicht von Anfang an da, das war ja auch sehr, sehr langsam. Ihr habt euch dann tatsächlich dafür entschieden, dass ihr sozusagen direkt mit einer Maus startet. Das ist jetzt für einen irgendwie Autonormalverbraucher hört sich das schon irgendwie recht kompliziert an, wenn man sich überlegt, okay, pragmatisch gehe ich irgendwie dran, vielleicht kriege ich es gebrandet, dann schmeiße ich vielleicht erstmal ein Mauspad oder sowas auf den Markt, aber vielleicht jetzt nicht direkt eine Maus, weil vor allem irgendwie ist ja jetzt nicht irgendwie eine Maus für 5 Euro, die irgendwie meine Mutter kauft, also zu sagen, die braucht ja auch einfach einen extrem krassen Use Case. Wie kam dann irgendwie so die Idee zu der Maus? Ja. Das war dann ja wahrscheinlich irgendwie so der Punkt, wo ihr es so dann sozusagen neben der Idee gemerkt habt, okay, damit wird es jetzt irgendwie so richtig professionell.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten mit den Mauspads ja bei Team Riverside schon Erfahrungen gemacht und hatten irgendwie da gar nicht so den Product Market Fit gesehen und haben gerade gesehen, dass im Maussegment sich einiges tut, weil es von irgendwie, vorher war es in so einen kompletten Klopper auf dem Tisch zu haben und es wurde immer leichter, es wurde vom Style her ging es dahin, dass die Mäuse Löcher haben und so weiter. Insofern war da gerade ein Trend, wo wir gesagt haben, den wollen wir nutzen, da wollen wir mit aufspringen, gerade im deutschen Bereich, da vielleicht auch einer der ersten sein, die sowas machen. Und dementsprechend war die Maus der Startpunkt. Wir hatten ganz am Anfang, wir hatten auch Samples von anderen Produkten, aber da Headset ist echt schwierig. Da haben wir uns jetzt erst dann letztes Jahr rangewagt. Tastatur ist auch einfach nochmal umfangreicher. Tastaturen haben nochmal einen höheren Preispunkt und dann eben auch im Einkauf. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir starten mit einer Maus. Haben uns auch relativ früh festgelegt, weil wir haben gesagt, okay, wir brauchen eine Sache, damit wir uns auf eins fokussieren. Mhm. Sonst kriegst du Samples und denkst, jetzt kann man das machen und das machen. Und haben dann gesagt, okay, lass uns einfach mit einer Maus starten. Waren da tatsächlich auch mit verschiedensten Samples bei E-Sports-Teams, haben uns da auch so ein bisschen Feedback eingeholt, worauf achten die Leute. Und dementsprechend, ja.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, ihr habt euch dann irgendwie Supplier gesucht, irgendwie in Europa oder in China, und dann sagst du, ja, hi, mein Name ist Christoph und ich will eine Maus auf den Markt bringen. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen für mich so ein bisschen zu einfach an. Also sozusagen, wie war so wirklich so, also sozusagen, also weil das ist ja auch einfach so krass Use Case getrieben, weißt du? Also es bringt jetzt ja auch nichts, wenn ihr irgendwie eine Maus auf den Markt bringt, die nur so mittelmäßig irgendwie dem Zweck entspricht des E-Sportler, weil das ist irgendwie die Target Group. Aber auf der anderen Seite habt ihr auch irgendwie voll den krassen Wettbewerb. Also es gibt ja x riesen Player in dem Bereich eigentlich, also so.
Ja, da ist der Punkt, natürlich, man stellt sich das super leicht vor, man geht auf irgendeine der Sourcing-Plattformen, schreibt dann jemanden an und kriegt seine Mäuse geliefert und packt dann noch irgendwie das Logo drauf und das war's. Das wird tatsächlich vielen E-Commerce-Brands auch immer vorgeworfen, aber wir haben da das in der ersten Sample-Iteration auch so gemacht und haben, glaube ich, jedes Sample direkt wieder weggeschmissen, weil da kommt nur Schrott. Und dann ging es tatsächlich dahin, dass man dann mal näher gucken muss, wo kann man sich irgendwie Kontakte beschaffen, über welchen Weg, vielleicht mal auf LinkedIn gucken nach Fabriken, vielleicht mal in die Tiefe gehen und da mal einen erweiterten Produktkatalog anfragen, irgendwie mal mit wirklich den Produzenten in Kontakt treten. Und die Fabriken, die haben dann schon viel Know-how. Also wenn du die an die richtigen Fabriken kommst, die haben dann das Know-how, die haben dann schon für viele Marken, die man tatsächlich dann vielleicht auch schon mal gehört hat, Produkte bereitgestellt, Produkte produziert. Und dann gehört natürlich da eine gewisse, gewisser Blick zum Detail dazu, dass man das dann auch differenzieren kann, welche Fabrik ist da von der Qualität gut, welche nicht. Da hilft uns tatsächlich dann wieder so ein bisschen der Gaming-Background. Mhm. Und das war so der Way to go. Aber am Anfang war viel Müll dabei, da war super viel Müll dabei.
Ich finde das einfach so spannend, weil irgendwie so, keine Ahnung, auch wenn irgendwie, klar, die die Connection zum E-Sport war da und ihr beide hattet irgendwie Lust auf E-Commerce. Finde ich da irgendwie voll das krasses Commitment zu sagen, so okay, ich gehe jetzt irgendwie so diesen recht komplizierten Weg. Ja. Also zu sagen, so irgendwie so, ich mache jetzt irgendwie mal so ein MVP-Projekt mit einer ganz anderen Brand oder so. Das finde ich irgendwie, also einfach ja,
das Ding ist, wir waren dann natürlich auch hooked, ne, von der Idee. Wir haben es uns ehrlich gesagt gerade den Start auch wesentlich leichter vorgestellt. Dementsprechend dachten wir, okay, gehen wir rein, gucken, dass wir ein cooles Produkt haben, haben dann auch unsere im Vorhinein festgelegten Obergrenzen überschritten, weil wir dann dachten, ja komm, geiles Produkt, lass uns starten, geile Brand, die Leute, die werden das schon direkt kaufen, ist natürlich nicht so, weil ich kennt ja auch niemand, aber vielleicht waren wir da auch ein bisschen overconfident.
Ja, okay, krass.
Aber das heißt, weil das war so ein bisschen das, was wir uns vorgestellt hatten, am Anfang ist es gar nicht so krass in viel Geld in Entwicklungskosten oder sowas geflossen. Weil wenn ich jetzt überlege, okay, ein großer Konzern bringt irgendwie eine neue Maus auf den Markt, kann ich mir schon vorstellen, dass halt da für Research and Development auf jeden Fall mal das ein oder andere Sümmchen draufgehen wird.
Ja, vor allem, wenn du dir halt überlegst, so wenn du es vielleicht vergleichst, irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Gel oder mit einem Verbrauchsprodukt wie ein Proteinpulver, da kannst du halt irgendwie erstmal den Supplier fragen, komm, kippst du die Variante rein, die du hast, und dann geht es irgendwie ums Branding von der Verpackung, aber irgendwie sozusagen die Einzelschritte der Fertigung sind ja wahrscheinlich auch nochmal deutlich höher.
Ja, also bei technischen Produkten ist es normalerweise so, dass du mit den Fabriken, es sind auch die gleichen Fabriken, die beides anbieten, entweder Modelle von der Fabrik mit aufgreifen kannst. Die haben viele Neu-Releases, je nachdem, in welchem Umfang du da rangehst, hast du die dann exklusiv für dich oder gibt noch jemand, der das gleiche Modell in einer anderen Konfiguration und so weiter auf einem anderen Markt anbietet. Und das ist da der leichtere Entry. Also jetzt ist es tatsächlich so, wenn wir jetzt drüber nachdenken, neue Tastatur, neues Mausmodell zu launchen, dann ist da ein riesiger Overhead dran, wenn man das eben so vollumfänglich angeht. War es am Anfang da Gott sei Dank nicht und das hat uns überhaupt ermöglicht, da den Entry zu finden. Ja.
Kannst du dann mal so ein bisschen die Roadmap beschreiben, wenn du gesagt hast, Ende 2020 gelauncht mit der Maus, wann kamen vielleicht so weitere Produkte hinzu oder was waren so vielleicht dann die Meilensteine bis jetzt 2024?
Oder ich glaube, viel wichtiger ist, wie war denn überhaupt erstmal der reine Start mit der Maus? Okay. Also okay, dann hatten wir eine Maus.
Sehr sinnvoller Punkt.
Also wir hatten die Palette Produkte dann im Hof stehen und natürlich irgendwie.
Das heißt, wir reden über wie viele Mäuse, die du dann bestellt hast oder die ihr dann bestellt habt?
Also im unteren vierstelligen Bereich. Aber das sind schon einige. Im
unteren vierstelligen Bereich, aber ist ja jetzt finde ich schon ein hartes Commitment.
Ja. Also es war eine Palette Mäuse, ja. Und die stehen dann rum und du denkst, okay, du schaltest die ersten Facebook-Kampagnen und das funktioniert schon. Das war absolut nicht so. Wir hatten dann hier und da was mit Influencern probiert und sind dann irgendwie, was Facebook angeht, auf einem 1er ROAS oder so gefahren. Und ja, wenn man sich ein bisschen mit den Unit Economics auskennt und dass man noch Steuern zahlt, ist man dann natürlich nicht profitabel. Und haben dann eben viel probiert, haben Fotoshootings gemacht und die Dinge auf Instagram gepackt, da versucht organisch ein bisschen was zu vermarkten. Und dann kam eigentlich schon der Zeitpunkt nach 3 Monaten oder so, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch einmal mal TikTok ausprobieren. Dann haben wir nach dem einen TikTok-Video so viel Sales gehabt wie die 3 Monate vorher und da ging es dann eigentlich los und von der Maus ging es dann weiter. Wir hatten dann ein Komplementärprodukt, das ist ein Maus-Bungee, das kam relativ zeitnah. Das ist was.
Was ist das?
Genau. Die erste Maus von uns, die war kabelgebunden und du hast damit quasi einen flexiblen Arm, der das Kabel annimmt, sodass das Kabel den Tisch nicht berührt und dann hast du quasi das gleiche Gefühl wie bei einer kabellosen Maus. Also einfach nochmal so ein Add-on. Ja. Dachten wir, kommt super an, kam mäßig an. Aber was dann ganz gut lief, waren die erste Mauspad-Iteration, die war noch relativ klein und dann ging es eigentlich so los. Wir hatten halt da schon den Market, wir hatten nur noch nicht das Product. Also der Market Fit war schon da, weil die Leute fanden die Brand geil, die fanden das Projekt geil und so weiter und so fort. Und dementsprechend haben wir da sehr viel Feedback bekommen. Mach doch mal Mauspads. Und dann kamen die Mauspads, mach doch mal größere Mauspads. Und dann ging es Ende 2021 war das mit den größeren Mauspads eigentlich richtig los, wo wir gesagt haben, okay.
Also den XXL-Mauspads
jetzt. Den XXL-Mauspads, genau. Und dann war natürlich auch der Kommentar, bring doch mal noch größere Mauspads, haben wir auch gemacht. Dann war da aber auch das Cap, also die
XXL-Mauspads. Ja. Schafft die Beta-Ware ran, noch größer.
Und dann mit RGB-Streifen und so weiter. Und dann waren wir auf einmal, haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt auch ein Product-Market-Fit. Und mit dem konnten wir uns dann, sage ich mal, weiterentwickeln durch 2022 durch, was geplagt davon war, das Jahr, dass irgendwie der Suezkanal zu war, Corona-Lockdowns überall. Deswegen war das irgendwie so, okay, wir haben Ware, sind ausverkauft und so weiter. Und konnten dann quasi aus diesem Wachstum, das wir aus den Mauspads generiert haben, zum einen größere Mauspad-Drops und dann eben aber auch eine neue Maus, Wireless, das war sehr, sehr gewünscht, die erste Tastatur und dann so Sachen wie Keycaps und so weiter, quasi querfinanzieren. Und damit ist dann auf einmal die Produktpalette dahin gewachsen, dass man sagen kann, ey, ich kann mir das komplette Setup von Nifter holen. Und das waren dann auch Produkte, wo ich ganz offen sage, die sind besser als die erste Maus, mit der wir gestartet sind. Die einfach nochmal, die sind auch teurer. Also natürlich gibt es auch verschiedene Segmente der Produkte. Es gibt natürlich Entry-Produkte und Preis-Leistung muss natürlich immer stimmen. Aber mit den Tastaturen, mit den Mäusen, die zweite Generation war immer besser als die erste. Wir haben uns da immer versucht weiterzuentwickeln und auch nach wie vor. Und genau, jetzt ist der Punkt, dass man halt sagt, okay, was gibt's noch? Wir haben dann ein Headset gelauncht. Wir sind jetzt an Keycaps dran, an vielen weiteren Produkten, aber so der Grundstein steht inzwischen. Wir sagen, wir wissen, welche Produkte funktionieren bei uns, auf welche können wir setzen, welche sind quasi die den Cashflow reinbringen und wo müssen wir vielleicht noch gucken, dass wir vielleicht die richtige Audience finden, das richtige Messaging, vielleicht auch noch das richtige Produkt für die Nische, weil man vielleicht was anderes sehen muss, als es bisher gesehen wird.
Ich finde das auf jeden Fall ein ultra spannenden Case sozusagen zu sehen, dass ihr vorher halt schon den Market hattet und die Leute gesagt haben, ey, mach doch mal die Produkte. Wie schnell habt ihr das dann hinbekommen, die Produkte sozusagen zu produzieren? Also wenn jetzt irgendwer auf TikTok beispielsweise geschrieben hat, ey, XXL-Mauspads wären doch cool, weil das dann du und Alex sitzen zusammen im Office und zwei Wochen später liegt das Produkt da auf einer Palette bereit oder was waren so die Zeitspannen?
Also zum Ersten war uns das natürlich zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Also wir haben schon gesagt, wir wollen, und das machen wir nach wie vor, wir gestalten die Marke mit der Community, suchen da den Dialog über Social Media, über Livestreams und so weiter, haben viele Umfragen gemacht, auch zu Designs. Und gerade dadurch hat es dann auch ein bisschen länger gedauert, war dann vielleicht für den Drop-Effekt gar nicht so schlecht, dass es sich ein bisschen gezogen hat. Aber es hat viel länger gedauert, nicht nur wegen der Produktionszeit, sondern weil wir auch gesagt haben, okay, wir müssen erstmal die ganzen Samples ranholen, die Qualität gegeneinander testen, mit Competitoren vergleichen. Und dann hatten wir, wie gesagt, die angesprochenen Probleme der Lieferzeiten, wo sich alles verzögert hat.
Ja.
Und dann war aber, ich weiß nicht, wann hatten wir die ersten Mousepads gelauncht. Die kleineren war ungefähr im Mai und im September, Oktober haben wir dann die großen. Also wir waren natürlich schon schnell, wenn du das jetzt vergleichst mit einem großen Unternehmen, wie lange die für so ein dann muss ja irgendwie intern genehmigt werden. Das ist natürlich relativ einfach.
Entscheidet halt nur zwei Dudes.
Wer ist, also vielleicht Konkurrenz angesprochen, wer sind denn so die großen Player, gegen die ihr direkt konkurriert? Ich weiß nicht, ob du da so ein Name-Dropping jetzt betreiben willst, aber ja. Ich meine, man kennt ja schon eine oder andere Marke wahrscheinlich.
Natürlich, man kennt die ganzen Marken. Es ist jetzt immer ein bisschen schwierig zu sagen, wer die tatsächlichen Konkurrenten sind. Ich glaube, es wäre vermessen jetzt zu sagen, unser Konkurrent ist ein Razer, ein Logitech, weil die sind... Ja. Ich würde auch sagen, dass wir fast eine andere Audience als die bespielen. Und da ist dann wieder.
Aber von Produkten her wäre doch ein Razer irgendwie schon irgendwie. Da gibt es doch irgendwie. Also, da könnte ich jetzt schon streichen, was passt. Und dann würde schon ziemlich viel zusammengestrichen werden, oder?
Genau, aber es geht am Ende des Tages ja nicht nur ums Produkt, um die Produktkategorie, sondern eben, wenn es darum geht, eine gewisse Ästhetik anzusprechen. Bei unseren Tastaturen haben wir vom Custom-Markt Elemente aufgegriffen, dass die mehr auf einen geilen Sound ausgelegt sind und so weiter. Da streicht man auf einmal bei vielen von den großen Herstellern, die haben dann irgendwie eine andere Zielsetzung der Produkte, die beispielsweise bei den Mousepads haben wir da auch ein ganz, ganz anderes Produktportfolio. Deswegen würde ich ja fast sagen, dass wir uns so unabhängig von denen entwickeln, weil die gibt es, die sind gegeben. Natürlich gibt es viele Kunden, die entscheiden sich dann dafür anstatt für uns. Ob das jetzt in dem Moment der Konkurrent für uns ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es gibt auch welche, die ein bisschen kleiner sind, welche, die in der Enthusiastenszene sind, die so ein bisschen upcoming sind. Und häufig werden wir eher mit upcoming Brands verglichen, auch wenn die dann vielleicht irgendwie auch nochmal einen anderen Teilmarkt bespielen. Aber ich glaube, deswegen ist es bei uns vielleicht von Produktkategorie zu Produktkategorie unterschiedlich, wer da der tatsächliche Konkurrent ist. Aber natürlich, man kann jetzt Name-Dropping machen und die ChatGPT fragen, was sind die fünf größten Gaming-Brands? Also wir schneiden
auf jeden Fall einen TikTok zusammen, wo ihr dann Razer Logitech genannt wird.
Nein, also ich verstehe den Ansatz. Also ich, so wie du es sagst, ist es ja auf jeden Fall komplett sinnig. Ich habe mich halt nur zum Beispiel eben mal gefragt, so, also wenn ich jetzt irgendwie Marktrecherche machen würde, ich habe es ja jetzt nicht gemacht, aber ich mache Marktrecherche und sage, okay, ist eigentlich ein cooler Case, aber dann würde ich wahrscheinlich irgendwie in der Komplexität des Produktes, einer Maus beispielsweise, wenn ich mir angucke, wie der Markt besetzt ist, würde ich halt auf die Idee kommen, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu heiß, weil irgendwie, keine Ahnung, Razer ist einfach zu krass, vor allem im Gaming-Bereich und die haben auch irgendwie einfach schon wahrscheinlich extrem krassen Market-Share. Dann gehe ich trotzdem da rein, aber dann kommt irgendwie für mich so zwingend die gleiche Frage, so was wäre beispielsweise gewesen, wenn das mit TikTok beispielsweise nicht so performt hätte, wie es performt hätte, dann wäre es irgendwie sozusagen, wäre es dann sozusagen Meta-Ads immer noch auf dem Einser-Roas beispielsweise, also sozusagen dieses Gedankenspiel, genau. Weißt du so, auf was ich so ungefähr so.
Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Am Ende des Tages, ich hatte ja bei der Einleitung zu TikTok gesagt, wir hatten das Glück, auf TikTok zu stoßen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch alles ausprobiert. Und es ist nicht nur der Market-Fit da, sondern wir haben auch einen Product-Fit. Mhm. Dementsprechend hätten wir eben weitergeguckt. Vielleicht wären wir nie so weit gekommen, dass wir die Mousepads ausprobieren. Aber ich glaube, dass da grundsätzlich Gamer sind da offen. Gerade bei Produktkategorien, die noch nicht so in Stein gemeißelt sind, wie vielleicht dann eine Maus, eine Tastatur, und da war eben dann halt das Mauspad ein super Weg, oder eben ein neuer Ansatz von Mäusen leichter und so weiter und so fort. Wir hätten andere Dinge probiert. Ja. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ja. Man hätte mit Sicherheit auch über Snapchat das vermarkten können, oder dass man über Twitch allein geht, dass man mehr über Influencer geht, dass man das Thema Meta, wir haben es ja auch sehr schlecht gemacht am Anfang, ne, dass man sich da verbessert. Also ich glaube, dass es auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Ich glaube, dass die Möglichkeit, die eingetroffen ist, tatsächlich die beste ist.
Ich glaube, es ist auch, das sollte jetzt gar nicht so rüberkommen, wie halt, sollte, also so, nicht so negativ konnotiert. Nee. Aber sozusagen, das Ding ist, es ist ja auch einfach vollkommen valide, sich sozusagen den Marketing-Channels, die gerade irgendwie entstehen oder im Hype sind, sich auch daran zu bedienen. Weißt du, das könnten wir jetzt wahrscheinlich auch auf 8, 9 andere Brands projizieren. Deswegen ist es absolut, absolut valide. Und klar, das habe ich am Anfang gar nicht so überlegt, dass man dann wahrscheinlich einfach verstärkt einen anderen Weg gegangen ist, weil man sagt ja auch so, hey, fokussiere dich irgendwie auf eine Sache, die funktioniert. Vor allem am Anfang, such dir jetzt nicht irgendwie 18 Baustellen, wo du irgendwie verschiedene Rohrs analysierst und sonst irgendwas, sondern mach dieses eine Ding richtig gut und dann.
Ja, also der Punkt ist halt, also die Produkte sind top. Wir kriegen da sehr gutes Feedback und ich denke, dass sie mit vielen von denen, die man name-droppen könnte, vergleichbar sind in vielen Punkten. In manchen Produktkategorien vielleicht ein bisschen besser, in manchen Produktkategorien vielleicht ein bisschen schlechter. Das Produkt ist nicht immer der delimitierende Faktor, sondern du musst halt auch eine Audience finden. Und das ist manchmal die wichtigere Herausforderung. Und aber Glück gehabt.
Was ist denn dein Lieblingsprodukt gerade bei euch im Shop?
Ich meine, ich finde nach wie vor unsere XXL und 3XL Mauspads top. Ich mag unsere zweite Generation der Tastaturen sehr, sehr gerne, weil die eben diese Custom-Elemente aufgegriffen haben. Und was Spaß macht zu vermarkten, sind auch die Armsleeves, weil die was sind, was viele noch nicht so kennen, und so aus der Marketing-Sicht ist das was, wo man ein bisschen anecken kann, und das macht Bock.
Ja, okay. Du weißt gar nicht, was abgeht, ne?
Doch, klar.
Achso, okay. Ja. Sorry, mein Fehler. Ich
hätte einen mitbringen können. Alles gut, stimmt. Warum sitzen wir hier nicht im Armsleeve?
Ja, das ist dein Marketing-Fehler, nicht unser.
Ich hatte mich eigentlich auf mein 5-Meter-Mauspad gefreut.
Ganze Tisch einfach eingeteilt.
Deswegen stehen so Tische da so gerade beieinander, weißt du? Nein, ich finde es einen geilen Punkt. Was würdest du also, wir reden ja im zweiten Teil nochmal tiefer über alleine sozusagen dieses TikTok-Game, weil das ist irgendwie am Ende das irgendwie, was marketing-wise bei euch einfach am besten funktioniert. Aber was waren vielleicht so 2, 3 Momente, weil ich stelle mir das jetzt so vor, okay, ich starte dann irgendwie 2020 auch mit TikTok. Da wusstet ihr selber ja noch gar nicht so ganz, was so die Power war. Was waren vielleicht so an der ganzen Journey auch so bis heute gesehen irgendwie so 2, 3 Punkte, wo du so gemerkt hast, so, okay, Alter, das ist krass. Oder wo du sagst so, ey, verrückt, dass das irgendwie funktioniert hat oder dass das so einen Impact hatte. Du hattest das eben schon mal irgendwie gesagt, so als ihr dann so die ersten TikToks gepostet habt und dann gesehen habt, ach krass, da kommen die Sales viel besser rein, wie jetzt irgendwie die auf dem Einser-Rohrs. Hast du da irgendwie so 2, 3 Punkte?
Ich meine, das erste TikTok, wir hatten uns da eine Challenge gesetzt, wer erreicht mehr Views im ersten TikTok, und dann hatte das TikTok von mir 250.000 Aufrufe und 7.000 Follower. Das war so, what the fuck? Dann aber natürlich die folgenden Videos, so, warum passiert das jetzt nicht nochmal? Also es war auch what the fuck. Und dann hat man sich dann natürlich mehr mit auseinandergesetzt und gemerkt, okay, die und die Dinge muss ich machen. Ich kann das Ganze lernen, dass das irgendwie auch planbar ist, eine gewisse Performance zu erreichen. Dann hatten wir aber auch immer mal wieder Videos, die halt super viral gegangen sind. Und noch so ein krasser Moment war dann, würde ich sagen, der Launch der XXL Mauspads. Das war auf jeden Fall krass. Dann aber auch die Drops von den ersten Tastaturen und Mäusen, wo man merkt, okay, das geht auch anders. Nicht nur Mauspad. Dann letztes Jahr die Gamescom, mal vor Ort zu sein, mit Gamern zu sprechen, mit der Community zu sprechen. Da waren so viele Leute bei uns am Stand. Ich habe es mal überschlagen. Es waren bestimmt, wir haben bestimmt mit, also unser Team hat bestimmt mit 30.000, 40.000 Leuten
echt?
Vor Ort geredet. Ja, mit Sicherheit. Ich habe es überschlagen. Ansonsten wäre die Conversion Rate zu krass. wir haben da so ein Timelapse gemacht. Das ist Psycho. Also da dann zu sehen, okay.
Das ist doch irgendwas dahinter, so, ne?
Ja, genau. Also, es ist ja sonst super anonym, dann die Leute mal in echt zu treffen. Und was natürlich auch, also letztes Jahr dann Black Friday und Christmas Sale, das ist auch sowas, wo man merkt, okay, ja, jetzt wird es ein bisschen härter auch. ich meine, wir machen es Fulfillment selbst, muss man irgendwie selbst mal wieder mit ran. Und dann so der Moment, wo man sieht, okay, jetzt ist vielleicht gar nicht mehr der Hauptfokus aktuell unserer Arbeit auf immer mehr, sondern vielleicht mal, okay, Prozesse, dass Strukturen. Wir Strukturen aufbauen, Prozesse aufbauen, delegieren können, dass wir dann wieder uns umschiften können und sagen, okay, jetzt wieder mehr. Also, dass man da mal überhaupt versteht, okay, diesen Modus gibt's auch, weil vorher war ja natürlich, okay, mehr. Und dann irgendwie mal zu sagen, okay, vielleicht jetzt auch mal strukturierter.
Ja, finde ich cool.
Gibt's irgendwo so, ich meine, eine ist jetzt gerade relativ frisch gelauncht, ich weiß nicht, ob wir darüber schon sprechen können, aber so ein, zwei Kooperationen, wo du sagst, ey, das hätte ich mir eigentlich nie vorstellen können?
Ich würde sagen, von allen Kooperationen, die wir bisher hatten, sei es mit irgendwie einer PUBG-Deutschen Meisterschaft oder dann 2022 mit Essen, die zu dem Zeitpunkt amtierender Valorant-Weltmeister waren, jetzt mit Focus Clan, was die, ja, würde ich sagen, die eine der bekanntesten zumindest deutschen E-Sports-Organisationen, die echt viele bekannte Gesichter auch in den eigenen Reihen hat. Das ist schon, also da sage ich, das ist schon sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich mir... man stellt sich immer sehr viel vor. Ich weiß nicht, ob ich es für realistisch gehalten hätte, aber eigentlich auch schon. Aber vielleicht noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber Sachen, wo ich sage, die sind sehr, sehr cool, die passen super zur Marke, zum Branding und wo ich auch richtig Bock habe auf das, was noch kommt damit. Also, ja.
Ist ja, glaube ich, vor allem bei sowas ist es, glaube ich, okay, das kann man sich irgendwie auch am Anfang irgendwie so ausmalen und denken, dass das mal funktioniert, aber wenn so dieser Traum dann irgendwie so real ist, ist es halt irgendwie nochmal was ganz anderes. Ja,
dann so die ersten Produkte in der Hand zu halten.
Komplett, oder irgendwie so das erstmal irgendwie so mit denen in Kontakt zu treten, das erstmal einen Call mit denen zu machen oder so. Also so, das ist dann ja also so.
Also, was tatsächlich auch ein richtig geiler Moment war als wir die, wir können ja bei uns customizen, wir haben Maschinen, Drucker und Presse dafür, die Mousepads zu customizen und dann das erste Mal dann fertig gedrucktes, wo richtig formatiertes Mousepad selbst produziert, sondern es war auch ein richtig geiles Gefühl, weil wir hatten natürlich einen Struggle, bis man überhaupt weiß, okay, was brauche ich dafür alles, irgendwie alles selbst angeeignet. Man kann ja jetzt nicht googeln, okay, wie mache ich das, ist jetzt nicht so ein Ding, dass man irgendwie im Keller Mousepads bedruckt. Ja.
Als Hobby so, sonntags abends.
Oh, nur bei Christoph zu Hause.
One day with the Jugels.
Genau, da werden noch ein paar Mousepads gepresst. Und dann auch, okay, wie formatiere ich die Dinger überhaupt und so weiter und so fort. Und als da dann das erste Mal rauskommt, man sieht, das Ergebnis ist geil und man weiß, okay, jetzt kann man wirklich anfangen, geilen Shit auch damit zu machen. Das war auch ein sehr, sehr cooler Moment.
Gibt es das erste Mousepad noch? Ist das so eingerahmt bei euch
im Office? Ich glaube, wir haben das erste, ich weiß gar nicht, was das erste fertig war. Das hast du mich erwischt. Ich glaube nicht. Wir haben neulich mal aussortiert, weil da waren sehr, sehr viele, die ziemlich schlecht wurden, weil dann irgendwie man nicht groß genug gedruckt hatte, wie auch immer. Es kann sein, dass es noch irgendwo rumliegt, aber im Keller liegen viele Fehldrucke, weil am Ende des Tages, was machst du mit denen?
Ja, wahrscheinlich nur aufheben und dann...
Ja, es ist super schade. Also könnte man fast jedes Mal Tränen vergießen, wenn man dann irgendwie Produkte von sich wegschmeißen muss, weil man Produktionsfehler gemacht hat oder so. Aber, weil irgendjemand wird sich noch auf den Tisch legen, aber man kann jetzt als Marke da auch nicht anfangen irgendwie.
Also ein Restpostenshop oder so zu...
Ja, so Outlet mit Produkten, wo wir sagen, okay, da ist irgendwie nur ein Pixelfehler oder so, das machen wir schon, weil da ist viel zu schade. Ja, aber da jetzt hingehen, wenn da irgendwie das Design schief...
Aber was drucken sich die Leute... Also was ist so... das gängigste Ding, weil ich mir jetzt vorstelle, irgendwie, dass mein Bruder da irgendwie das Ding mit meinem Gesicht drauf bestellt und es mir eigentlich zu Weihnachten schenken will und das ist jetzt sozusagen im Outlet so. Also
dein Gesicht ist ein gängiges
Design. Ich wollte gerade sagen, ich bin vielleicht ein lustiger Typ, aber der Schönste bin ich halt nicht, weißt du, ich meine
so. Also. Sowas haben wir immer wieder.
Echt?
Ja, dann, ich meine, wir müssen uns natürlich darauf beschränken, was wir glauben, was im dem Urheberrecht der Hochlader entspricht. Also wenn da jetzt jemand hinkommt und sich irgendwie, keine Ahnung, das Wappen von irgendeinem Fußballverein, geht nicht eigentlich, ja. Und viele wollen Anime, viele haben dann irgendwie auch dann mit AI geht inzwischen viel oder irgendwelche Wallpaper-Designs, die man vielleicht auch drucken darf, das ist gängig. Aber was tatsächlich auch häufig vorkommt, ist, dass Leute dann irgendwie einfach eine Collage zum Geburtstag von irgendjemandem eine Bildercollage oder so aufdrucken. Also sowas kommt auch vor, also alles. Clans, die Designs von sich machen lassen, das sind häufig dann auch irgendwie coole Designs. Ja. Leute, die auch einfach ein Design von uns aufgreifen und dann einen Gamertag noch draufpacken. Also das sind alles Cases, die häufig vorkommen.
Sehr geil. Ich würde sagen, bevor wir ein bisschen so rüber sliden, gibt doch vielleicht einfach sozusagen nur so für Nifter irgendwie sozusagen, jetzt nicht so TikTok-wise, sondern so irgendwie aus allgemeiner Brandsicht, was sind so vielleicht so zwei, drei Dinge, die jetzt irgendwie so im nächsten Jahr oder so, in einem halben Jahr noch kommen, so einfach so ein Next-Action-Plan?
Also wir haben uns immer auf die Fahne geschrieben, dass wir am Ende nicht die Marke sein wollen, die irgendwie 20 verschiedene Mausmodelle und 50 verschiedene Tastaturmodelle haben, die das so ultra, ultra ausdifferenzieren. Wir wollen geile Flagship-Modelle haben. Dann ist uns das Thema Lifestyle aber wichtig und dieser ganze Lifestyle ums Gaming herum, das ist was mich persönlich immer schon gestört hat, wenn man da die Berichterstattung über die Gamescom oder so gesehen hat und da dann irgendwie über die dicken hässlichen Gamer, die nie Tageslicht sehen.
Aber es ist die Wahrheit, ja.
Nee, das ist nicht die Wahrheit.
Nein, aber das ist so rübergebracht.
Das ist so rübergebracht.
Ja. Ich dachte, jetzt entsteht ein großer Miet.
Ganz kurz Angst gehabt. Ja, das wäre auch eine absolut bolde Aussage von mir gewesen.
Genau. Und nee, aber da ist es uns auf jeden Fall...
Back to business.
Alles gut, kurz eskaliert hier. Schneiden wir raus. Und da ist es uns auf jeden Fall ein Anliegen als Marke, halt eben auch diesen ganzen Gaming-Lifestyle ein bisschen zu shapen, ja. Und dann eben auch vielleicht die Buddies von den Gamern zu shapen.
Können wir das kurz festhalten als den bisher witzigsten Moment im Podcast? Wir haben sehr viele lustige Momente hier gehabt.
Nee, alles entspannt. Okay.
Aber was heißt das denn so? Genau. Was heißt das so praktisch?
Worum geht es im Gaming-Lifestyle? Es ist mehr als nur, dass man als Hobby hat, irgendwie sich 2 Stunden noch vor einen PC zu setzen, ja, sondern die Leute besuchen Messen, die Leute besuchen E-Sports-Turniere und haben da Bock drauf, das auch nach außen zu tragen. Und da gibt es halt, was den gesamten Lifestyle komplettieren kann, noch wesentlich mehr. Die Leute haben Bock auf richtig geile Gaming-Setups, wenn man sich mal die Schreibtische von den von Gamern, von der Community anguckt, da gibt es Leute, die das komplett leben und das finden wir richtig geil und finden, dass unsere Produkte sehr gut passen und haben da vielleicht auch noch ein paar Produkte im Petto, wo wir denken, die können da auch noch ganz gut passen und vielleicht auch das ein oder andere Content-Format, wo wir glauben, dass es da sehr gut dazu passt und ich glaube, dass wir da im nächsten halben Jahr vielleicht noch ein paar coole Aktionen launchen werden.
Hab ich gespannt. Ey, an den Teil habe ich gar nicht gedacht.
Das ist ja auch so, dass du das Gaming so Freundschaften aufrechterhält teilweise. Ist ultra. Ja auch ein krasses Ding. Also,
ja. Also ich meine...
Wie viele auch einfach dadurch entstehen.
Also, sei es Freundschaften, aber auch Existenzen. Also wir arbeiten ja mit vielen Streamern zusammen, die dann irgendwie alle irgendwie... Also manche machen es Fulltime, manche starten das irgendwie so als Nebenprojekt, aber haben da komplette Communities. Also wenn ich jetzt... Selbst wenn wir auf TikTok livestreamen, ist es jetzt nicht so, dass da jedes Mal andere Namen drin sind, sondern du baust dir da eine wirklich Community auf. Auch wir als Nifter auf der Gamescom, da kamen viele, die dann irgendwie ihren Namen, mit dem sie schon 1000 Mal kommentiert haben oder im Livestream waren, uns sagen und ich so, ja klar, hi XY, schon 1000 Mal gesehen, jetzt habe ich ein Gesicht dazu. Ja? Oder Leute, mit denen man schon länger zusammenarbeitet und dann die zum ersten Mal sieht. Und das wirkt am Anfang immer super anonym und so, aber Gaming verbindet. Ja. Und genau das Image.
Wirklich, also das ist immer noch buff. Also der lustigste Welt, die ich seit langem hatte, sag ich so, wie es ist.
Ich hatte wirklich ganz kurz Angst. Naja, lass uns mal das Thema dann so ein bisschen abschließen. Und
was muss ich einfach Christoph gerade über mich gedacht?
Alles gut. Ich wollte es nur richtig stellen. Ich habe nicht alles falsch gedacht.
Aber ich finde es gut, weißt du, das ist ein Chef, der sich auch wirklich halt für die Community stark macht. Weißt du, wie ich meine? Finde ich stark.
Ja, solange hier kein Faustkampf ausartet, ist alles in Ordnung.
Wirklich, einfach, also, alle lustigsten Momente, die ich hier am Tisch jemals hatte, sage ich, das ist.
Sehr gut. Dann lass uns mal das Thema, die Story hinter Nifter so ein bisschen abschließen. Mit einer von 2 Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Wir haben uns die Frage tatsächlich neu schon mal gestellt. Und ich find's,
warum wir?
Das war mit der Mannschaft im Sport. Okay. Und da kamen wir auf nichts wirklich Vernünftiges. Aber wenn ich jetzt im Business-Kontext sehe, und ich versuche jetzt mal aus dem Business-Kontext heraus zu beantworten, würden mir 2 einfallen. Zum einen Ben Francis, weil also gut, die Story hinter Gymshark ist einfach sehr krass. Und er hat das das mit der Community aufzubauen, genau der Ansatz, den wir auch fahren wollen, halt gelebt. Und zum anderen wäre ein Kandidat MrBeast, weil ich glaube, wir uns contentmäßig in den nächsten Monaten auch nochmal ein bisschen neu erfinden wollen und müssen. Und ich glaube, da gäbe es auch keinen besseren, der einem da irgendwie in die richtige Richtung schubst.
Boah, da bin ich aber gespannt. Also sozusagen, wenn ich jetzt sozusagen...
Also wir treffen ihn nicht, ne?
Nein. Also so vielleicht zum ersten Call, Ben Francis, 100% maximal, ja. Also wirklich einer der beeindruckendsten Menschen, glaube ich, so, die es gibt, vor allem, die jetzt auch irgendwie so in unserem Alter sind. Der Typ ist, glaube ich, auch noch unter 30. Also, ja. Was man unter 30 irgendwie, ich glaube, das ist genau an der Grenze gerade, was unter 30 aufgebaut ist, ist der absolute Wahnsinn. Aber wenn ich mir jetzt überlege, okay, Christoph adaptiert jetzt so ein Modell von MrBeast, vielleicht auf Nifta, bin ich auf jeden Fall maximal gespannt, weil, also, man weiß dann ja nicht direkt, in welche Richtung es geht, aber es wird dann irgendwie sehr aufwendig. Es ist viel sozusagen, was man gibt.
Ja.
Bin ich auf jeden Fall gespannt. Vor allem ist einfach, glaube ich, ein spannender Punkt, um vielleicht auch irgendwie einfach nochmal neue Content-Formate irgendwie zu kreieren.
Ja, genau. Ich glaube halt, dass Content key ist bei uns, bei vielen Marken heutzutage. Ja. Gerade TikTok lebt auch von einer hohem Durchsatz und man merkt dann auch an gewissen Punkten, okay, man muss Dinge neu machen. Und ich glaube, dass wir da ein paar Ideen haben, die dann irgendwie ganz anders sind, wo man vielleicht auch in längere Formate, vielleicht ein bisschen hochwertiger produzierte Formate geht, wo man vielleicht auch was gibt, alle Dinge, die du jetzt genannt hast. Wo ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann, dass das gefeiert wird von der Community, weil ich meine, am Ende des Tages sind wir ja irgendwie auch Gamer und ich glaube, was wir feiern würden, feiern dann auch hoffentlich ein paar Leute und schauen sich's an.
Ja. Wenn du eine Frage an einen von den beiden stellen könntest, was wäre es?
Dann wäre es wahrscheinlich jetzt erstmal MrBeast und wie er das aufziehen würde, contentmäßig. Ja, also ihn da so ein bisschen nachbohren zum Thema Content. Zum einen Ideen, zum anderen aber auch Prozess dahinter.
Ja,
ist was wir immer verstärkter jetzt gemacht haben im letzten Vierteljahr, versuchen irgendwie die ganzen Dinge in gute Prozesse zu gießen. Ich glaube, wenn man da so ein Powerhouse an Output hat, was er da hat, dann muss da hinten dran viel funktionieren, würde ich mal unterstellen. Und dementsprechend ist, glaube ich, da viel, was man sich abgucken kann.
Du hast gerade schon so ein bisschen eigentlich die perfekte Überleitung geliefert, um das Thema TikTok noch ein bisschen weiter einzusteigen. Ich meine, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass ihr einen sehr großen Wert auf die Community legt, auch teilweise dann bei Produktentscheidungen und sowas mitentscheiden lasst. Ja. Wie viel Zeit steckt ihr sozusagen, sei es daily, weekly oder sowas, da rein, um dann die ganzen Kanäle dann oder den Kanal sozusagen zu bespielen?
Ja, wir haben tatsächlich im Zuge des ein bisschen den Prozess zu gießen mal runtergerechnet. Ich glaube, das ist nicht so akkurat, was wir da errechnet haben. Es ist super unterschiedlich, weil du hast TikToks, wir haben ehrlich gesagt Videos, selbst Ad-Creatives, die wir in 10 Minuten von Idee zur Umsetzung, zum Posting quasi fertig haben, weil du 2 Minuten filmst, 5 Minuten schneidest und dann noch hochlädst. Ja. Wir haben aber auch Formate, die wesentlich aufwendiger, wesentlich länger sind, aber wir haben, was wir uns gesagt haben, was wir haben wollen, ist jeden Tag mindestens einen Upload. Und ich denke, dass man im Schnitt da mit einer halben Stunde rechnen kann. Dazu kommen Ad-Creatives, die kommen on top. Und dann, was noch ein riesiger Punkt ist, ist Community-Management, was absolut unterschätzt wird. Und sei es Livestreams, sei es Kommentare durchgehen, sei es in den Kommentaren nach Content-Ideen sourcen. Das ist halt alles, was on top geht, was ein bisschen schwierig messbar ist, weil wenn man dann abends im Bett nochmal die Kommentare durchgeht, lässt man jetzt nicht irgendwie eine Uhr nebenher laufen und man verliert sich ja auch da drin. Ne? Dann swipet man vielleicht doch irgendwie ein paar Videos durch und dann merkt man wieder, ah nee, ich war ja wegen was anderem hier. Und dementsprechend ist es ein bisschen schwierig zu beziffern, aber also es ist schon so, meiner Meinung nach, dass wenn man das Content-Game spielen will, da muss man es auch leben.
Mhm. Ja. Aber es ist natürlich, aber so, wie kriegt man da vielleicht sogar so ein bisschen wie Planbarkeit rein? Also so, keine Ahnung, ihr gebt den Leuten ja so ein bisschen das Gefühl oder sozusagen das Gefühl entsteht ja, es ist so leicht, es ist alles so irgendwie so absolut frei, also irgendwie so.
Ist so oft wie als, auch.
Ja, safe, aber sozusagen so, wie soll ich das sagen, ihr seid halt irgendwie ein siebenstelliges Unternehmen, das heißt sozusagen, es ist ja sozusagen mit einer eigentlich so euer relevantester Kanal. Auf der anderen Seite muss ich den Leuten oder sozusagen entsteht ja trotzdem irgendwie immer noch so das Gefühl, hey, das sind die beiden Buddies und so, wir sind einfach eine Community. Wie ist das planbar dann irgendwie oder ist es dann wirklich einfach so, hey, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie, es ist Dienstag, du fährst ins Office und dann schreit der eine den anderen, hey, ich hab doch eine Idee, hör mal zu. Und dann geht das so los. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber so irgendwie so ein bisschen.
Ehrlich gesagt ist es manchmal so. Also da sind schon Videos genau so umgesetzt worden. Was wir jetzt aber eingeführt haben, ist halt feste Zeiten, zu denen wir brainstormen, zu denen wir vorskripten, je nachdem, was für ein Format ist, dann das ist auch ein bisschen anders. Aber beispielsweise gestern mussten wir so ein bisschen spontan noch eine kleine Content-Session ziehen und dann filmen Alex und ich, der muss natürlich im Hintergrund ein bisschen ruhig sein, dann passiert es mal, dass ein Mitarbeiter neben dran sitzt und halt kurz dann auch mal einen Input gibt und dann kommt auch mal irgendwie eine lustige Idee. Ja. Das ist jetzt noch nicht gepostet, aber wir hatten dann Ostereier, dann hat man irgendwie als Hook, warum Alex da jetzt mit seinen Eiern rumspielt, das kommt dann schon so, das kommt schon aus dem Flow heraus. Wenn es jetzt aber darum geht, dann beispielsweise die Creatives zu konzipieren, das ist manchmal nochmal ein bisschen was anderes, weil man natürlich schon tiefer in die Analyse geht, okay, wo sind die Leute abgesprungen, wo sind Klicks entstanden, wo sind Conversions entstanden, das ist natürlich dann schon nochmal relevant für die Konzeption oder manchmal kann man sie auch einfach nochmal repurposen oder umschneiden. Organic könnten wir da auch mehr drauf achten, aber da haben wir aktuell nicht die kapazitäre Ressource zu, aber ich glaube, das ist natürlich, wenn man das ganze Content Game Organic ein bisschen größer denken möchte, gerade mit Hinblick auf längerformatige Videos, ist natürlich immer relevanter, dass du dann auch die Leute beibehältst. Das ist irgendwie bei einem 10-Sekunden-Video ein bisschen leichter, ja, weil du dann quasi von Hook zu Hook zu Hook und dann irgendwie packst noch einen kleinen Call to Action rein, dann hast du genug Engagement, dass der Algorithmus das Video ein bisschen trägt. Bei einem längeren Format musst du dann natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand reinstecken.
Wie lange macht ihr das jetzt schon, dass ihr jeden Tag quasi dann ein Video postet? Gab es Ausfälle?
Da? Ja, es gab Ausfälle. Wir hatten auch mal Zeiten, wo wir gesagt haben, boah, jetzt performt der Algorithmus gerade so miserabel, wir lassen jetzt mal eine Woche nichts posten. Ja. Am Anfang haben wir wesentlich mehr gepostet. Da war irgendwie so die Guideline, ja, du sollst am Tag 2 bis 4 TikToks posten.
Okay.
Und dann hatte Alex seinen Account, ich hatte meinen Account, wir hatten einen Nifter-Account und dann sind da auch mal overall über alle 3 Kanäle, 6, 7 Videos am Tag gepostet worden. Aber da war der Qualitätsanspruch an den Content noch ein anderer.
Okay.
Da ging es wirklich so, da konnte man filmen, hey, ich bin ja jetzt gerade im Podcast, haut mal in die Kommentare, welche Fragen ihr mir stellen würdet. Da mache ich nachher ein YouTube-Video und beantworte die für euch. Und ungeschnitten gepostet. Das waren noch Sachen, da hast du dann trotzdem irgendwie deine 10.000, 20.000 Views, 100 Antworten oder so bekommen. Geht jetzt heute nicht mehr. Vielleicht sollte ich es nachher mal probieren. Eigentlich können wir das gleich machen. So entstehen Content-Ideen.
Ja.
Man muss halt das, was ich gemeint habe, dass man das Content-Game so ein bisschen leben muss, ist, dass man halt auch permanent diese Awareness dafür hat. Was könnte man jetzt eigentlich auch machen? Selbst wenn man auf TikTok selbst mal scrollt und irgendwas sieht, so, okay, wird es auch bei uns funktionieren?
Ich meine, ihr habt ja, keine Ahnung, letztens so ein Ding gemacht wie dann Wisdom Blends oder sowas, genauso gesprochen, so ein Ding. Oder mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, ich habe abends um 9 allen Kunden geschrieben, Shopify ist down, so Alarm. Und 10 Minuten später war bei euch ein Video online und TikTok. Und ich dachte so, was passiert jetzt hier? Du hast einfach nur mit diesem TikTok-Link geantwortet. Und ich war so, hä?
Vor allem Marvin schickt mir das und ich hatte mein Handy auf stumm und ich sehe so 2 Nachrichten von Marvin. Und dann so, ja, Shopify ist down. Und dann so zeigen die Nachricht darunter war schon so, was ist eigentlich mit Nifter los?
Und mit das so, lol. Ja. Ich meine, es ist halt ein organischer Kanal, der lebt auch davon. Ne? Also das ist ja das, was zumindest hoffe, dass die Community das auch wertschätzt, dass wir die wirklich auf der Reise mitnehmen, weil das ist wirklich unser Anliegen. Und was wir beispielsweise noch nicht gut machen, ist Instagram-Stories. Und die werden ja noch mehr im Moment, weil du kannst jetzt nicht in der Instagram-Story vorplanen, dass du sagst, okay, morgen mache ich 3 Mauspads unten, drucke ich die und dann mache ich dazu eine Instagram-Story, sondern du musst dann in dem Moment dran denken, dann, ey, ich mache hier 3 Mauspads gerade.
Ja. Aber ich muss da dann nochmal, was heißt, ein bisschen kritischer nachfragen, aber ich habe da irgendwie so die ganze Zeit irgendwie so einen Punkt in meinem Kopf, wo ich mich immer wieder frage, so, wo hört sozusagen Community auf und wo wird's geschäftlich? Weil irgendwie, also, das ist jetzt kein Entweder-Oder, also sozusagen das eine schließt das andere nicht aus, aber irgendwie muss der Content dann ja auch so konzipiert werden, dass er halt irgendwie konvertiert.
Ja.
Wie schmal ist so dieser Grad, also zu sagen, so, nur weil ich jetzt sage, okay, das hat dann irgendwie 30.000 Views mit Shopify, okay, dann vielleicht kann ich ja noch eine Analogie ziehen, muss ich mal angucken, den Shop oder sowas, aber wie schmal ist dieser Grad zwischen Community und ich muss eigentlich ja auch ein Sale machen, weil... Ja,
also wir separieren da eigentlich so ein bisschen zwischen organischen Pieces und Paid Pieces. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Video, das organisch gut funktioniert, im Normalfall auch oder häufig auch paid gut funktioniert. Natürlich hast du auf TikTok eine schnelle Ad-Fatigue, ist ganz klar. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir sprechen einen Sale-Event an oder so, dann wie wir das für Paid Content machen würden, wird es organisch nie funktionieren, wenn man so in die Kamera, ey, gerne mal aufgepasst. Bei uns startet jetzt der XY-Sale, klickt auf den Link, das geht natürlich organisch nicht, ne? Aber da separieren wir so ein bisschen, aber organisch gesehen geht's meiner Meinung nach, haben wir auch schon den Schritt wieder zurückgemacht von gar nicht zu viel verkaufen wollen, weil darum geht's im organischen Content nicht. Da geht's darum, die Leute auf einer Reise mitzunehmen. Ich meine, wir alle kennen wahrscheinlich Lockhart und die sagen vielleicht alle fünf Videos mal, dass man ein Produkt kaufen soll. Ansonsten erzählen sie was über die Brand und das ist auch viel interessanter. Und dann hat man die immer top of mind und wenn es dann irgendwann dahin geht, dass man sagt, okay, Produkt wird für mich relevant oder ich komme in die relevante Zielgruppe, die Kaufinteresse haben, dann weiß man, bei welcher Brand.
Ja, stimmt natürlich. Ja, klar, das stimmt natürlich. Ich habe mir halt einfach so aus meinem einfachen Marketingkopf her gedacht, von wegen so irgendwie ist es dann ja einfach halt trotzdem ja irgendwie einfach Absatz, der da irgendwie gemacht werden sollte. Ja. Aber ist natürlich, wenn das ja dann sozusagen über die Ads super funktioniert und dann sozusagen, ich sage jetzt eher mal so Impression, Community, ja, das der andere Gedanke ist.
Ja. Ich meine, das ist ja auch eine Symbiose.
Ja, klar. Ja. Ja, klar.
Was meinst du, wie sehr kannibalisiert sich das Ganze? Also
sehr.
Ja, könnt ihr auch quasi Umsatz machen, wenn die Ads ausgeschaltet sind? Ich meine, da hatten wir auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Wir hatten
vorhin kurz drüber gesprochen. Ich glaube, dass es sich vor allem view-technisch kannibalisiert, weil man nicht Bock hat, irgendwie auf der Timeline fünf Videos von Nifter hintereinander zu haben. Und wenn dann das fünfte als Organic Piece ist, dann haben wir halt so ein bisschen Pech gehabt, weil dann zwei die Leute direkt. Ich glaube, das ist halt ein riesiger Impact. Ich würde ganz stark vermuten, dass wenn jetzt morgen die Ads aus sind, dass natürlich haben die Ads einen riesigen Umsatzimpact. Ich glaube, Organic wird mehr performen wieder. Also wir würden mehr Views bekommen, weil die Leute sich ja nach wie vor dafür interessieren, halt nur nicht fünfmal am Tag. Und haben wir tatsächlich aber keinen Erfahrungswert dazu. Aber wir haben schon viel gesehen. Wir sehen es gerade beispielsweise auch auf Amazon bei dem starken Interesse, bei dem Traffic, den wir da haben, dass die Leute Bock auf die Marke haben und dann eben auch aktiv nach der Marke suchen.
Ja. Wenn du jetzt sagen müsstest, ey, ich müsste jetzt 2024 nochmal komplett neu anfangen, hättest du irgendwie so zwei, drei Sachen, worauf du jetzt gerade vielleicht achten würdest oder wo du wüsstest, ey, das und das würde ich ausprobieren, das und das machen, irgendwelche, sag mal, Beginner-Tipps oder so ein 1x1.
Ja. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, da jetzt Tipps zu geben. Ich könnte sagen, dass man sich vielleicht über den Case ein bisschen mehr Gedanken macht, dass grundsätzlich, keine Ahnung, irgendwas Konsumierbares oder irgendwas Verbrauchbares smarter ist, dass grundsätzlich man irgendwie schnell den Product-Market-Fit suchen sollte und so weiter und so fort. Rückwirkend hatten wir das alles nicht und ich glaube manchmal, dass eigentlich jedes E-Commerce-Unternehmen ziemlich unique ist. Und so ein bisschen auch von dem, was die Founder mitbringen, lebt. Und dass das fast wichtiger ist, dass man da irgendwie vielleicht den richtigen Charakter, die richtige Ausdauer mitbringt. Das macht, was man am besten kann und wo man denkt, dass es den größten Impact hat. Und dann eben viel Ausdauer und viel Glück mitbringt, weil das gehört beides dazu. Aber ansonsten, ganz klar, macht auf gar keinen Fall irgendwie jetzt mit irgendwas altbackenem starten. Wobei, vielleicht stimmt's nicht. Ne? Also vielleicht, wir haben neulich mal angefangen, Videos auf Facebook zu reposten. Da gibt's jetzt auch Reels. Das erste hatte 100.000 Aufrufe, die danach kaum, ja. Aber vielleicht ist es halt auch der Move, auf Facebook wieder zu starten. Dementsprechend, ich glaube halt, auf jeden Fall sollte man Shortform unterwegs sein und man sollte meiner Meinung nach intern gucken, dass man das Thema Content gut umsetzt und da einen hohen Output hat.
Benutzt ihr immer, wenn man das vielleicht, finde ich übelst trieben gute Punkte, aber wenn man das vielleicht so ein bisschen auf das TikTok-Game an sich überträgt, ist es dann wirklich so, dass ihr 1:1 sozusagen organisch Content auch einfach sozusagen im Paid-Bereich benutzt?
Und wir testen.
Aber wie?
Wir haben auch extra welche, die nur paid sind. Also zum Beispiel, wenn man mal Lead-Gen oder irgendwie ein ganz krasser Call-to-Action, der hat im Organischen nicht viel verloren. Aber wenn ein Video organisch funktioniert, dann und gerade zu dem Zeitpunkt beispielsweise auch die CPMs auf TikTok relativ günstig sind, wenn man da gerade in der Phase ist, dann kann man ja eigentlich nur daraus profitieren, wenn man mal paid das probiert.
Ja. Safe. Das Ding ist halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und wir sprechen ja auch immer mal wieder, würde ich mal sagen, mit Brand-Ownern oder wir kennen ja auch ein paar. TikTok ist immer noch für viele irgendwie so nicht so irgendwie Neuland. Vor allem nicht Neuland, die haben dann halt irgendwie so eine Agentur, denen halt irgendwie so Personal Branding Style irgendwie einen Short schneidet, das posten die dann irgendwie auf Content. Hast du vielleicht noch irgendwie so zwei, drei wirklich so Hands-on-Tipps oder Sachen, auf die du achtest, wenn man sagt, okay, ich will jetzt vielleicht von diesem organischen, rein organischen und hey, das mache ich ein bisschen Branding, sondern ich will das vielleicht wirklich als Absatzkanal erschließen, ja. So zwei, drei Tipps, wo du sagst, ja. Hey, darauf würde ich jetzt irgendwie als Brand-Owner achten.
Eine KPI oder so, weil ich habe da Max Schaubel im Hinterkopf, ja. Element, der mir halt sagt, so Watchtime ist alles.
Ja, Watchtime wird auch oft gesagt, dass alles ist Watchtime oder Engagement, das sind halt zwei wichtige Sachen. Ich habe tatsächlich ganz, 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 ganz am Anfang, als wir mit TikTok gestartet sind, von jemandem den Tipp bekommen, an der Stelle Grüße, der wird es wissen, von Couch Tasting, Nikolas Rose, der hatte mir gesagt, teste Formate. Mhm. Und ich glaube, das ist nach wie vor wahr, weil du kannst jetzt nicht anfangen, diesen Talking Head Style zu machen und erwarten, okay, das funktioniert auch bei mir. Du kannst nicht anfangen und bei Lockhart, bei uns, bei Drift Element, bei wem auch immer, bei irgendwelche Straßenumfragen und erwarten, dass es funktioniert. Es kann funktionieren, aber es gibt eine Bandbreite an Formaten und die kann man meiner Meinung nach alle einmal testen und dann kann man schauen, was funktioniert bei mir, was funktioniert bei meiner Audience, was funktioniert bei meinem Produkt und was liegt mir. Weil es liegt nicht jedem auf der Straße eine Umfrage zu machen, es liegt auch nicht jedem irgendwie in die Kamera direkt zu sprechen und charismatisch zu wirken. Es liegt aber auch nicht jedem irgendwie Quatsch zu machen. Es liegt auch nicht jedem irgendwie mit dem Mauspad die Piste runter zu rodeln. Aber bei anderen wiederum liegt es und dann funktioniert es
ja. Ja, krass. Ich finde das einen guten Ansatz. Also.
Nee, ich habe da gar nichts weiter hinzuzufügen, das war so ein fragender Blick.
Nee, ich finde einfach irgendwie so, also ich muss mich ja selber mit einschließen, ich habe mich mit der ganzen Thematik nicht auseinandergesetzt oder so, aber es ist halt, also ich habe recht wenige Touchpoints in meinem normalen Leben zu TikTok oder so und irgendwie ist es immer so, finde ich, so beeindruckend, wenn man das dann irgendwie sozusagen von der Pike auf mastert und ich finde so wirklich so Full-Experten gibt's recht wenig und das ist dann irgendwie mal ganz spannend, wenn da irgendwie so Einblicke geht, also mir fällt jetzt irgendwie noch so ein Drift-Element ein, die das halt über Socials extrem gut hinbekommen haben,
ja.
Aber vor allem so in diesem Brandaufbau sagen ja viele vor allem am Anfang so, okay, hey, ich gehe jetzt einfach nur Meta und Meta play ich jetzt so lange und das spiele ich so lange durch, bis ich da irgendwie so Effekte sehe, deswegen finde ich immer so dieses Fully Approach auf TikTok schon sehr stark.
Also ich glaube, es gibt schon viele Experten, was TikTok angeht, aber ich glaube, viele von denen sind auch so ein bisschen hinter den Kulissen und viele von denen sind vielleicht jetzt nicht die man irgendwie dann irgendwie, die sich irgendwo als solche promoten, auch wenn es da natürlich welche gibt, die natürlich sehr erfolgreich waren mit ihren Cases. Aber ich meine, wenn man jetzt anguckt, beispielsweise die Edeka-Kampagne, die wurde ja auch von irgendeiner Agentur konzipiert.
Mhm.
Props.
Ich meine, es gibt ja auch Firmen wie Recreate oder sowas, die halt alle
Es gibt
gute Arbeit machen.
Genug, die gute Arbeit machen. Aber ich glaube, dass die auch alle Hände voll zu tun haben. Also wenn sie eine Brand sind, haben sie genug zu tun. Wenn sie wirklich gut sind auf TikTok, dann haben sie definitiv, die haben einen riesigen Pool an potenziellen Kunden, der auch wirklich Bock hat, der es ausprobieren will, der wahrscheinlich auch zahlungskräftig ist, weil super viele von Großen wollen ja auch rüber. Ich glaube, das könnte da ein bisschen ein Problem sein. Und ich glaube, dass man vielleicht manche auch da ein bisschen unterschätzt, gerade was vielleicht an Media Bayern im Hintergrund für TikTok, was die an Creative sehen, wenn die verschiedene Accounts betreuen, was da funktioniert. Wenn man mal durchguckt, die Creative Library auf TikTok, das sind häufig Sachen, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht so der Average Case, den man auf LinkedIn sehen würde.
Ja, finde ich cool. Also, finde ich absolut super argumentiert.
Was würdest du vielleicht generell noch so ein paar Worte zu, oder wenn du generell noch so ein paar Worte zur TikTok-Entwicklung verlieren müsstest, was würdest du dann sagen, wo kann sich das Ganze hinentwickeln? Also ich nehme an, es wird noch relevanter, noch viel mehr Brands kommen drauf, aber...
Vielleicht, also manche prophezeien ja auch schon wieder den Untergang. Ich glaube, dass wir hatten letztes Jahr einen Vortrag über TikTok gehalten auf so einem kleinen Event und da hatte ich mit dem Host den Titel gebrainstormt, dass es die TikTokisierung der Social-Media-Welt ist und ich glaube, das stimmt so ein bisschen, weil ich meine, alles Shortform-mäßige, was man kennt, kommt von TikTok, deswegen ist halt da der Punkt, nicht jeder findet irgendwie seine Audience vielleicht auf TikTok, vielleicht funktioniert das gleiche Video auf Reel oder Shorts besser, aber ich glaube, dass das erstmal bleibt und wenn wir dann über den Shortform-Content reden, ist ja gerade zumindest dann auf TikTok die Tendenz, dass er länger wird, aber auch YouTube-Shorts, die wollen längeren Content sehen. Also ich glaube, das ist ein Ding. Und ich glaube, dass jetzt TikTok-spezifisch gesprochen wird, wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, das Thema Shopping auf der Plattform noch ein bisschen intensiviert, was man dann mit dem TikTok-Shop in Amerika sieht. True. Die Zusammenarbeit TikTok-Shopify ist auch ziemlich stark, soweit ich weiß. Ich glaube, dass sich da einiges tun wird und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das hat Potenzial. Es hat natürlich auch das Potenzial, nicht zu funktionieren, weil Leute vielleicht dann doch lieber auf einer Website shoppen wollen. Und mit dem, was in Amerika mit TikTok da immer wieder passiert, ich glaube, dass das natürlich ein riesiges Gefahrenpotenzial sein könnte. Nicht für uns, aber für TikTok in Staaten. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr ungewiss. Und dementsprechend, wir versuchen natürlich auch, so sehr wir uns da über das, was auf TikTok bei uns passiert ist, freuen, versuchen wir die Marke ständig auszudifferenzieren auf den anderen Plattformen. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, da permanent einfach überall die Augen offen zu haben, weil genau das war natürlich der Moment, der uns Momentum gegeben hat.
Ja.
Und
aber wäre halt doof, wenn das die eine Plattform nachher wegbricht und man steht dann auch wieder ohne da. Ne?
Ich finde das,
cool wäre es nicht, aber man findet eine Lösung.
Ich finde vor allem diesen Punkt mit Shopify x TikTok beispielsweise voll spannend, weil irgendwie so Instagram versucht das ja eigentlich schon so wie seit 4 Jahren oder 3 Jahren irgendwie ans Laufen zu bekommen, und da, die kriegen es ja bis heute nicht wirklich gebacken, und ich denke mir halt so, okay, die Possibility, dass jemand kauft, ist bei Instagram, würde ich sagen, im Shop deutlich höher, und irgendwie so. Ich weiß nicht, welches Medium es zu sagen knacken wird, dass es funktioniert, aber wenn es geknackt wird, es funktioniert, wird es halt krass. Aber jetzt gerade muss man sagen, alles, was man bisher gesehen hat, alle Rollouts, enttäuschend, muss man irgendwie alles. Eher so ein bisschen Display und.
Also ich habe eben tatsächlich auch dran gedacht, dass, als ich gesagt habe, okay, der TikTok-Shop, der wird sehr gehypt. Ich sehe auf Twitter immer sehr, sehr viel drüber, wie der in Staaten funktioniert. Ich habe dann auch direkt dran gedacht, okay, Instagram-Shopping war jetzt, also zumindest für mich, nie so das Ding. Aus China, was da rüber schwappen könnte, wäre natürlich das Live-Shopping, wenn TikTok das gescheit implementiert bekommt. Macht von beiden Enden aus Bock, wenn du livestreamst und dann die Leute hast, die vielleicht kaufen, du kriegst einen Alert, kannst verpacken, die Bestellung. Ich glaube, dass das an sich irgendwie, so doof das klingt, ein cooles Erlebnis für beide Parteien ist. Wenn die da eine coole Implementierung haben, könnte ich mir das auch mit sehr viel Potenzial vorstellen. Ist halt was ganz anderes, als wir es bisher gewohnt sind und kennen. Ich habe jetzt auch schon gesehen, dass Amazon so ein TikTok-Feed einbaut mit ihren Amazon-Partner-Influencer quasi, die da Produkte vorstellen. Das ist halt der Punkt, das kommt alles von TikTok aus. Und viele von den Trends sind zuerst auf TikTok. Dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, was die halt als nächstes machen, weil bisher haben sie viel richtig gemacht, dass dann überall hingeschwappt ist, und wir sind meiner Meinung nach aktuell so ein bisschen taktgebend, zumindest was Content-Formate angeht. Insofern bin gespannt.
Let's see.
Guter Ausblick.
Dann lass uns noch mal ein bisschen zum Ende der Folge kommen mit der zweiten Frage, die wir im Podcast-Gast stellen, und das ist die Frage: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
So plump es klingt, ist irgendwie so ein bisschen am Ball zu bleiben. Ja. Am Ball und neugierig und so ein bisschen down to earth, weil man hat, glaube ich, häufig dann irgendwie so die mal, wenn was funktioniert hat, so kommt immer mal auf, dass man denken könnte, okay, jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Und oft weiß man nicht, wie es funktioniert. Und oft ist einem sehr, sehr gut dabei geholfen, einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen und nachzufragen, weil es gibt immer Leute, die gewisse Dinge einfach besser wissen oder anders sehen, ja. Und was ich lange unterschätzt hat, war einfach in die persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Das hatte ich oft gehört, immer irgendwie kam mir immer plump rüber, weil ich es nicht verstanden habe. Aber ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, wo man dann irgendwie mal so das erste Mal in sich investiert und in die Weiterbildung, sei es networkmäßig oder wie auch immer, dann war zumindest bei mir ist der Groschen so ein bisschen gefallen, okay, macht doch Sinn.
Ja, fair. Ja, ich finde, das hat man auch schon so ein bisschen gemerkt, nach dem Motto, als ich eben meinte, ja, wenn TikTok weg wäre, wäre doof, aber man würde halt eine Lösung finden, dass du halt immer schon diesen Gedanken hast, okay, jedes Problem ist irgendwie machbar und man muss halt nach vorne blicken. So.
Ja.
Das spiegelt dieses immer am Ball bleiben, glaube ich, auch nochmal gut wieder.
Ja. Leute, mir hat es viel Spaß gemacht, also sage ich so, wie es ist, war eine knackige Stunde, sage ich so, also wirklich, wirklich viel drin, hat mir sehr viel Spaß gemacht, nochmal wieder so ein bisschen so dieses TikTok-Game wieder so ein bisschen aufzufrischen und zu verstehen, vor allem das Ende mit dem Ausblick hat mir also sehr, 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 sehr stimmig und sehr sinnig, ich kann euch nur meinen größten Erfolg wünschen, sage ich so, wie es ist.
Dankeschön.
Wir sind hoffentlich froh, eure Geschichte noch ein bisschen mitschreiben zu dürfen, aber ja, vielen Dank fürs Kommen, ihr vielen werdet Dank das auf jeden Fall rocken und viel Erfolg auf der Messe, vielen, vielen Dank.
Dankeschön, danke.
Danke dir, Christoph, ciao, ciao.
Ciao.